Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Wir wollen den Predigtext heute erst ein wenig später lesen, teilweise ist er ausgelegt, teilweise wird er dann auch noch, an die Leinwand geworfen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe vor kurzem in der Zeitung ein Bild von Herrn Putin gesehen, in so einem Raum, wie man sich so diese Prunkschlösser oder so vorstellt. Er kam in seiner selbstbewusst lässigen Art daher und neben Herrn Putin stand ein Soldat in Paradeuniform. Er stand stramm, Gesicht regungslos, Gewehr in Haltung gebracht, Brust raus, unbeweglich. Als ich das Bild sah, habe ich mich mal gefragt, was hat dieser geschniegelte Soldat eigentlich gedacht, als Putin an ihm vorbeiging? Ob er eher zu den kritischen Stimmen gehört und so innerlich so ein bisschen tief Luft geholt hat? Oder ist er vielleicht einer, der die Regierung einfach hinnimmt? Ob es ihn vielleicht nervt, dort so stramm und unbeweglich stehen zu müssen und das dann ausgerechnet noch vor dem? Aber das ist egal. Das ist völlig unwichtig, was er denkt, was er fühlt, was wie ihm ist, ob er das gerade will oder nicht. Der Präsident kommt, dem hat er Ehre zu geben, da hat er stramm zu stehen. Und selbst wenn der Herr Trump nach Deutschland kommt, ich meine, der muss ja nur für alles Böse herhalten in der Welt, egal die Soldaten, in der Ehrenformation, egal was die denken, die haben stramm zu stehen. Ihnen steht nicht das Recht zu, mal zum Beispiel aus Versehen die Zunge raushängen zu lassen, wenn der Präsident vorbeikommt. Oder das Gewehr mit so einer Geste hier festzuhalten. Das steht Ihnen nicht zu. Der Präsident kommt und ihm gehört alle Ehre. Einfach weil er der Herr Präsident ist. Und kein Soldat der Ehrenformation würde es wagen, auch nur gelangweilt da zu stehen und das nach außen zu zeigen. Er hat nicht das Recht dazu. Und egal, wer dort vorbeigeht, es ist der Präsident und nur das zählt. Nun würde ich Ihnen gerne mal die Frage stellen. Wir haben ja vorhin gesungen, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ich würde Sie gerne mal fragen, warum haben Sie das gesungen? Weil es halt dran ist, machen wir so in unserer Kirche? Gehört sich so? Oder haben Sie in Ihrem Inneren gedacht, naja, die öde Liturgie, immer dasselbe? Oder haben Sie vielleicht gar nicht mitgesungen, weil Sie sagten, naja, singen tue ich eh nicht gut. Fragen Sie sich doch einfach mal ganz ehrlich, warum haben Sie das gesungen am Anfang unseres Gottesdienstes? Oder euch von der jungen Gemeinde, euch würde ich auch mal gerne fragen. Mal ganz ehrlich, warum singt ihr Lobpreislieder? Weil man das heute so macht, das hat sich ja ganz schön eingebürgert. Also keine Jugendtreff, wo es nicht einen ordentlichen Lobpreis gibt. Das macht man halt so. Wir haben gesungen mit euch, dein ist die Herrschaft. Oder alle Ehre gehört dir allein. Wirklich? Wen ehren wir? Stellen wir uns doch einfach mal vor, in unserem kleinen Ort käme, der Bischof oder der Landrat, den Gottesdienst oder sowas, das wäre ja spannend. Wir stünden da, würden nach der Tür gucken, schauen, ob sich irgendwas so regt, als käme diese Person. Und wenn er kommt, würden wir zur Tür eilen und ihn mit achtungsvollen Worten begrüßen. Und unseren Gott, er ist hier. Wir stehen gemeinsam vor ihm, wenn wir Gottesdienst feiern. Er ist der Vater, der im Himmel herrscht. Gott, du bist größer, haben wir vorhin gesungen. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst höher als alles andere. Oder wir Älteren könnten anfügen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Lage. Kommt das aus dem Herzen bei uns, bei euch von der Jugendgemeinde? Oder ist das einfach nur feierlich und schön, wir machen es halt so? Wie ist denn eigentlich unser Gott? Ich möchte da ein paar Verse aus dem Propheten Jesaja lesen. Matthias, gibst du uns mal bitte? Aus Jesaja 40. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Ja, wer kann sagen, wie Gott handeln soll? Wen fragt er um Rat, dass er ihm Einsicht gebe und lehre ihm den Weg des Rechts und lehre ihm Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer. Damals war der Libanon noch ein richtig voll bewaldet. Und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel und seine Herrscher allemal. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Und jetzt bringt Jesaja den ganz feinen, ja leichten Spott für die, die sich ein Götzenbild hinstellen oder irgendetwas Materiellen zu ihrem Gott machen. Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für solch eine Gabe oder solch einen Gott, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht von gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und alle die, die in dieser Welt meinen, etwas zu sagen zu haben oder die Geschicke der Welt zu lernen, zu lenken. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du den Jakob und du Israel und sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorbei? Warum fragen wir so oft, Es ist unsere Entscheidung, wo wir lang gehen. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, ein langer Text. Aber ich habe so den Eindruck, Jesaja steht fast erstarrt vor der Größe Gottes, vor dem, was er nicht fassen kann, vor dem, den er nicht fassen kann. Völker wie Tropfen am Eimer, sagt er. Jesaja empfindet diese Ungeheuerlichkeit Gottes und dass jeder Mensch in seiner Hand ist, jeder Gedanke von uns. Wie steht Psalm 139? Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und dann da die Herrscher dieser Welt. Nur so weit herrschen sie, wie Gott es zulässt. Und wenn für ihn das Ende gekommen ist, dann nimmt er sie einfach weg. Wir brauchen bloß in die Geschichte zu schauen. Und da dachten Menschen mal mit dem Aufblühen der Wissenschaft, sie könnten Gott auf die Schliche kommen. Das sagten die Leute beim Turmbau zu Babel auch schon. Und ich habe den Eindruck, je mehr der Mensch erforscht, desto gigantischer wird die Welt und das Weltall. Desto mehr rückt sie irgendwie weg in diese Unmenge an Galaxien. Wer kann das erfassen? Und dennoch, irgendwie ist dieses Schaudern vor der Größe unseres Gottes fern. Irgendwie ist es uns nicht so ganz vertraut. Vielleicht wenden Sie jetzt sogar ein, ja, natürlich, Jesaja, das Alte Testament und halt in unseren Liedern ist es auch noch mit drin. Aber hat Jesus uns Gott nicht als seinen Vater gezeigt? Dürfen wir nicht zu unserem Gott Papa sagen? Beten wir nicht manchmal sogar, und bei euch Jugendlichen höre ich das immer wieder, dass ihr Gott mit Papa anredet? Ist das nicht eigentlich viel, viel wichtiger? Ja, unser Gott ist groß, ja, aber wir dürfen doch Papa sagen, ihn fragen, zu ihm klagen, mit allem zu ihm kommen. Nun, Jesus muss ja auch nicht alles wiederholen, was schon vor ihm gesagt worden ist im Alten Testament. Und trotzdem, auch bei Jesus spüren wir etwas von der Heiligkeit Gottes, überall im Neuen Testament. Ein paar Beispiele. Da stirbt zum Beispiel Jesus am Kreuz. Das war Alltag, dass da einer hingerichtet wurde unter den Römern. Aber sicherlich, da war Jesus was Besonderes und einige haben Anteil genommen. Aber die Kreuzigungen, die gab es immer wieder. Und dann wird es plötzlich dunkel. Wie aus dem Nichts. 3 Stunden Dunkelheit, bevor Jesus stirbt. Können wir uns das vorstellen, wie die Menschen starr sind vor Angst, wie sie erschrecken. Also so plötzlich ein Stück der Heiligkeit Gottes aufblitzt. Oder stellen wir uns vor, den Priester im Tempel. Es war ja Karfreitag, ja, der Vorabend zum Sabbat. Und der Priester war sicherlich im Tempel und hat alles für den Sabbat vorbereitet. Was geht ihm der an, der da draußen irgendwie krepiert? Er hat schließlich Wichtigeres zu tun, den Sabbat vorzubereiten. Und plötzlich reißt der Vorhang zum Allerheiligsten mitten durch. Stellen Sie sich vor, den Priester, die Angst, der Schrecken. Plötzlich steht das Allerheiligste offen vor ihm. Ein Stück Heiligkeit Gottes. Oder wenn Jesus seine Macht beweist. Ein Wort und Wind und Wellen sind gehorsam, haben nichts mehr zu meckern. Wie ausgeliefert sind wir einem Gewitter, wenn es über uns hereinbricht. Und die Dämonen, sie gehen, ein Wort und weg sind sie. Sie müssen weichen. Ein Stück Traurigkeit, ein paar Krümel, die hineinfallen in unsere Welt, ein paar Krümel seiner Macht, um sie zu sehen. Dass ein Petrus nach dem großen Fischfang kommt, er an den Strand und kann nur noch eins sagen: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und vor diesem heiligen Gott stehen wir, wenn wir singen: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, diesem Gott sei Ehre. Wie es war im Anfang, ja, seit Jesaja und schon von Mose her, der die Schuhe auszog, als er vor dem brennenden Dornbusch stand, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil die Herrschaft der Menschen vergeht, aber Gottes Herrschaft vergeht nicht. Und angesichts dessen, dieser Herrlichkeit, dieser Größe, können wir nur noch rufen: Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Vor ihm hätten wir keine Chancen, wenn er nicht gnädig wäre. Und deshalb nochmal: Ehre sei Gott in der Höhe. Wem denn bitteschön sonst? Wenn schon jeder Politiker Ehre bekommt, dann doch diesem Herrn viel mehr. Wenn ihm Ehre gebührt und wenn wir ihm Ehre geben, dann wäre Frieden auf Erden, dann geht es den Menschen gut. Oder wie wir es vorhin mit der Jugend gesungen haben: Du warfst die Sterne ins All und du kennst ihre Bahn, du unglaublicher Gott. Und dann singen wir ja aber auch mit der Jugend: Du kennst mein Herz. Und du liebst mich doch so, wie ich bin. Und dann werden wir beten, heute noch in diesem Gottesdienst: Unser Vater im Himmel. Wir dürfen Papa sagen. Und wir werden es dann feiern, das Wunder des Abendmahls. Gott kommt uns so nah. Ich habe irgendwo den Eindruck, wir leben da irgendwie zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite ist unser Gott dieser Heilige, dieser Große, den wir nicht erfassen können. Und auf der anderen Seite ist er der Papa, der Vater im Himmel. Und wir haben manchmal Mühe, das zu vereinbaren. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Gott unser Vater ist, der uns unendlich liebt, zu dem wir mit allem kommen können, den wir klagen dürfen, flehen dürfen, danken, der uns kennt. Wir haben uns so daran gewöhnt. Und trotzdem ist er der Heilige, der Anbetung würdig. Ich möchte nochmal zum Anfang zurückkommen. Wie war das mit dem Soldaten in Eliteuniform? Der hat mich zu fragen, ob es ihm gefällt. Denn es geht nicht um ihn, dass er dort steht und dass er einem anderen Ehre gibt. Der Präsident kommt und ihm allein gehört die Ehre. Und ich will jetzt mal etwas Gewagtes sagen. Ich will mal etwas sagen, wo ich hoffe, dass ich sie nicht ärgere. Lobpreis, Anbetung, Liturgie. Es geht nicht um uns. Ob uns das gefällt, ob das nervig, alt und verstaubt ist, ob Lobpreis eventuell zu modern und zu englisch ist und zu viele Wiederholungen hat und zu laut, es geht nicht um uns. Es geht um den, dem wir alle Ehre und alle Anbetung gebührt. Ja, ich weiß, ich habe das jetzt sehr hart gesagt und ich weiß auch, das stimmt gar nicht so ganz genau, denn wir sollten ja schließlich mit dem Herzen dabei sein. Vielleicht stimmt es auch nur 50% oder 60%, ja, Und ich sage es dennoch, es geht in der Liturgie, in der Anbetung nicht um uns und was wir denken. Es geht um diesen Gott. Um diesen Gott, der so viele Millionen und unfassbar mal größer ist als alle Putins und Trumps und Queens dieser Welt und wer auch immer. Es geht um diesen wunderbaren Gott, vor dem wir stehen und den wir anbeten. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weide mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Und zu diesem wunderbaren, ehrfurchtsvollen Gott dürfen wir sagen, unser Vater im Himmel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.